Dankeschön. Lass uns Platz nehmen. Mir ist wohl in dem Herrn. Und ich will heute über das Gute sprechen, was wir in Gott haben. Was er für mich macht, das ist immer das Beste, sogar das Allerbeste. Ich habe einen schönen Sonntagmorgen-Gottesdienst gehabt und da war meine Enkelin dabei im Gottesdienst. Sie hat gut aufgepasst und gut zugehört und dann plötzlich sagt sie, Papa oder Opa, wir werden verfolgt. Ich sage, wie bitte? Ja, wir werden verfolgt. Und dann habe ich gesagt, ja, hör mal, Priscilla, wir werden nicht verfolgt. Niemand fährt hinter uns. Doch, doch, heute Morgen hast du gesprochen. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Wir werden verfolgt von der Güte Gottes. Wir werden verfolgt von der Barmherzigkeit Gottes, von dem Segen Gottes, ja, von der Liebe Gottes. Wir werden verfolgt. Auch du wirst heute Abend oder wann auch immer du diese Predigt hörst, du wirst verfolgt von der Barmherzigkeit Gottes. Der Herr ist mein Hirte. Und da heißt es, und mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandere im Finstertal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dann am Schluss heißt es, Gutes und Barmherzigkeit, die werden wir folgen mein Leben lang. Halleluja. Bis in alle Ewigkeiten. So, wir sprechen und haben diese Woche gesprochen über das Wissen Gottes. Gott hat die Übersicht, hat die Gesamtschau über unser Leben. Er sieht die ganzen Zusammenhänge. Er verfolgt uns. Er verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Er sieht alle Kleinigkeiten in unserem Leben. Er sieht, was uns im Weg steht, was uns die Leute in den Weg stellen, wo sie uns Fallen stellen und vieles andere mehr. Wir werden von Gott beobachtet. In meiner Bibel heißt es, alle Dinge arbeiten bei Gott zusammen für das Gute. Römer 8, 28. Und diesen Gedanken aus Römer 8, 28 werde ich ein Stück weit behandeln und bearbeiten, denn dieser Vers ist ein wunderbarer Vers. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch die schlechten Dinge. Weißt du, manche Christen denken nur, das Gute dient mir gut. Nein, auch das Schlechte, das Negative, die Nacht, das Dunkle, das Finstere, ja, die Probleme. Alle Dinge dienen mir zum Besten. Oder sind dazu da, dass Gott daraus immer das Beste macht. Alles hat seinen Zweck. Alles, ja, ergänzt sich durch die Zusammenarbeit und Zusammenwirken von Gott. Es wird befruchtet. Auch das Negative ist so wichtig in unserem Leben. Ja, es beeinflusst uns, dass wir bestimmte Dinge in unserem Leben tun. Gott spricht in Römer 8, 28. Alle Dinge für die Seinen sind für das Gute bestimmt. Die wirken für das Gute. Alles miteinander. Ich weiß nicht, ob du da Amen sagen kannst, ob du da einverstanden bist. Alle guten Dinge von Gott sind nicht nur, dass die Segnungen da sind, sondern auch das Negative, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also wenn du ein gottberufenes Kind Gottes bist, wenn du dem Heiland gehörst, dann wirst du immer das Gute ernten. Selbst wenn du Unkraut erntest, auch das Unkraut dient zum Besten. Alle Hürden, alle Schwierigkeiten dienen zum Besten. Alles dient zu unserer Qualifikation, zu unserer Verbesserung. Gott konfrontiert uns mit unseren Problemen. Und er wird das Optimale, das Beste, das Allerbeste aus unserem Leben machen. Das Bestmögliche will er erreichen. Probleme veredeln uns, sie qualifizieren uns, sie bilden uns weiter. Die meisten Leute denken nur, die Segnungen bilden mich weiter. Weißt du, wenn es mir gut geht, dann lasse ich mir einfach gut gehen. Dann denke ich nicht an dem, was Gott noch will und was doch bei mir anders werden sollte oder müsste. Aber durch Schwierigkeiten, durch Probleme entwickelt uns Gott. In der Dunkelkammer entwickelt uns Gott und macht es zu dem, was er aus unserem Leben machen sollte. Grundsätzlich, Gott verspricht uns, dass alle Dinge nur zum Besten, nur zum Guten uns dienen wird und geschehen wird. Auch Krankheit, auch Leid, auch Trübsal, auch Bedrängnis, auch Verfolgung, auch Versuchung, alles dient zum Besten. Gott ist bei uns alle Tage und er ist für uns und ist Gott für uns. Wer und was kann gegen uns sein? Was kann uns schaden? Was und wer kann uns trennen von der Liebe Gottes? Denkt darüber mal nach. Alle Dinge dienen mir zum Besten. Auch wenn ich stolpere, wenn ich versage, wenn ich auf dem Boden liege, wenn ich mal hungern muss, wenn ich mal Durst habe, wenn ich Nöte habe und so weiter. Manchmal fühle ich und ich denke, lieber Gott, du hast mich verlassen. Wo bist du? Da, wo ich dich bräuchte, bist du nicht da. Aber Gott ist alle Tage bei uns, bis an der Weltende. Jesus hat uns versprochen, ich bin alle Tage da. Du verfolgst mich. Gott, du verfolgst mich. Du beobachtest mich, Gottes Licht und Finsternis zugleich. Das können viele Christen gar nicht, das vereinbart aufeinander bringen. Gottes Licht und Finsternis, das Gleiche. Viele Christen haben es noch nicht begriffen, dass Gott den Tag geschaffen hat und auch die Nacht gemacht hat. Und die Nacht ist so wichtig. Und ich werde in den nächsten Tagen irgendwann predigen, Gott arbeitet nachts. Es ist Schichtarbeit, er arbeitet immer nachts, wenn die Menschen schlafen. Im Dunkeln, im Verborgenen, unsichtbar. Alles Große geschah immer nachts. Ich denke, das Auszug der Kinder Israel aus Ägypten oder diese Befreiung Paulus und Silas in Philippi, nachts um Mitternacht passierte das Große. Viele Christen glauben, das Gute, das Vollkommene ist nur das Positive. Und ich möchte hier in den Raum stellen, auch das Negative kommt von Gott. Auch das Negative, das Schwarze, das Dunkle, das Finstere, das, was mir gar nicht schmeckt, die bitteren Kräuter, die sind oft für meine Gesundheit da. Das sind Gutes, Gottes Zulassungen. Und wenn wir diese Dinge ausklammern aus unserem Leben, wir erreichen das Ziel nicht. Welchen der Vater aufnimmt und wen der Vater aufnimmt, welchen Sohn er aufnimmt, so steht es in der Bibel, den straft und züchtigt er. Stell dir vor, du wirst Kind Gottes und das Erste, was du erlebst, bekommst du erstmal Ohrfeige, Prüfungen, bekommst Schläge, den straft und züchtigt er, den erzieht er. Und wir kommen in die Schule Gottes, da müssen wir lernen, Disziplin, all das gehört zum christlichen Leben. Viele wollen nur den Segen Gottes haben, aber der Segen Gottes ist auch die Erziehung, dass Gott uns in die Schule nimmt. Und die Schule Gottes ist manchmal nicht einfach. Du glaubst mir das nicht, aber wenn du wirklich reell bist und mit dem Heiland gehst, wirst du merken, durch viel Prüfungen müssen wir ins Reich Gottes kommen. Die meisten haben Angst vor Erziehung. Die denken, wenn ich mit der Schule fertig bin, muss ich nichts mehr lernen. Ja, aber gerade die Veränderungen passieren durch Erziehung. Die meisten Christen wollen sich bekehren und dass alles beim Alten bleibt. Dass sich nichts verändert. Aber da muss so viel sich bei uns verändern, bis wir in den Himmel kommen, bis wir das Ziel erreichen. Ohne Erziehung werden wir Stoffel bleiben, Dummköpfe, Narren, Idioten, unbrauchbar und nutzlos in dieser Welt, wenn wir nicht erzogen werden. Stell dir mal vor, ein Kind, das nicht erzogen wird, das wild aufwächst, ohne Erziehung, ohne Bildung, ohne Papa und ohne Mama, aus dem wird ein Wildling. Erziehung ist die Ausbildung des Menschen, von Gott gewollt, von Gott geplant, damit ja, unser Leben eine Qualität bringt. Und wir brauchen in unserem Leben so viel Lehrgeld, so viel Schulgeld, so viel Nachhilfeunterricht, so viel ja, Qualifikation und Drill. Wir hatten in Bayern ein Haus, wir waren sehr einsam, allein und ab und zu mal kamen Soldaten so zur Grundausbildung bei uns in der Gegend und da war ein Kuhfladen, also Kuhscheiße auf Deutsch gesagt. Und da hat dieser Leutnant oder der Befehlshaber oder der Offizier die Soldaten so getrillt, hinlegen. Und da war ein Soldat, der ist immer daneben gefallen, von der Kuhscheiße. Und er hat den so lange getriedelt, bis er einfach in die Kuhscheiße reingefallen ist. Genau das wollte er haben. Er wollte haben, dass man den Befehl ausführt, direkt, egal wo du hinfällst, was passiert. Gott will auch uns. Er so, ja, dass wir seine Befehle ausführen, dass wir aufs Wort gehorchen. Aufs Wort gehorchen. Göttliche Drill, aber das darfst du heutzutage nicht sagen, nur Gnade, 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 Gnade und die Leute fahren da auf Gnade ab. Aber wir werden geschult, wir werden geübt, wir werden trainiert, wir werden gerüstet, wir werden zugerüstet. Gehorsam wird geübt durch schwere Wege, durch Hindernisse, durch Blockaden. Da passiert alles Mögliche in unserem Leben. Weißt, da arbeiten Dinge gegen uns und jetzt müssen wir lernen, das Gegenteilige zu verkraften. Alle Dinge dienen zum Besten. Auch die Nachteile. Auch das, was konträr in unserem Leben ist. Es passiert so viel Widerspruch und so viel Widerstand in unserem Leben, dass wir sagen müssen, Herr, dein Wille geschehe. Nicht nur, dass es uns gut geht, nein, auch das, was wir nicht wollen, dass der Wille Gottes geschieht. Viele Menschen verstehen die Arbeitsweise und die Methode Gottes nicht, wie Gott die Menschen erzieht. Ja, die denken, es reicht aus, wenn ich nur an die Existenz Gottes glaube. Der Teufel glaubt auch an die Existenz Gottes und er weiß ganz genau, dass es einen Gott gibt, aber der gehorcht Gott nicht. Und Gott will uns zum Gehorsam erziehen. Wenn man in den Himmel kommen will, wenn man Gottes Hilfe haben möchte und so weiter, dann muss man gehorchen. Wenn man gesegnet werden möchte, wenn man das Gute haben möchte und so weiter, das Beste und so weiter, da braucht man Beschneidung. Das darfst du heutzutage nicht predigen. Das war den Juden damals angesagt. Ja, wer zum Volk Gottes gehört, der muss beschnitten werden. Aber Beschneidung ist heutzutage genauso wichtig zur Kultivierung. Eine Pflanze, die muss beschnitten werden, sonst trägt sie keine gute Frucht. Sonst gibt es lauter wilde Triebe. Und unser Leben besteht aus so vielen wilden Trieben. Das will ich, 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 das will ich und so weiter. Aber Gott sagt, nee, tu das, was ich will. Ohne Beschneidung gibt es keine Qualität. Weißt du, wir möchten vielleicht viel Frucht bringen, weißt du, viele kleine Äpfelchen. Nein, Gott möchte Qualität haben, gute Äpfel, saftige Äpfel. Man kann vielen Christen gar nicht die Liebe Gottes erklären, aber die Liebe Gottes beschneidet einen, führen zum Verzicht, dass wir auf so vieles verzichten müssen, um Jesu willen. Das kann ich nicht mehr und das will ich auch nicht mehr. Das gefällt meinem Heiland nicht mehr. Gott verletzt und behindert einen. Du sagst, wie bitte, Bruder Matthäus? Ich dachte, Gott heilt. Nein, Gott verletzt und Gott verwundet. Ich denke nur, der Jakob auf dem Weg nach Hause ins gelobte Land kriegt einen Patsch und dann humpelt er. Und dann humpelt er. Er bekommt einen Patsch. Und ich denke, Paulus, er bekommt einen Pfahl im Fleisch, einen Stachel, damit er sich nicht überhebt, der großen Offenbarung Gottes, was er hat. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen, was eigentlich im letzten Jahrhundert passiert ist. Das ist ein Jäger mit uns, sein Junge, der hieß Johannes, genauso wie ich, und hat Schmetterlinge gefangen. Und er ist immer hinter den Schmetterlingen her. Und sein Vater war ein Jäger. Und er sieht, und er hat dieses Gebiet gekannt, und er sieht, was der Junge macht. Und wenn er noch weitergeht, er wird den Abhang hinunterstürzen in die Tiefe, 300-400 Meter in den Abgrund. Und weißt du, was der Vater macht? Nimmt sein Gewehr und schießt dem Johannes im Bein. Dann kommt der Vater hoch. Du hast mich angeschossen. Du bist ein böser Vater. Dann sagt er, Johannes, wenn ich das nicht getan hätte, du wärst in den Abgrund gestürzt und du wärst tot. Und ich mag dich nicht mehr, du bist nicht mehr mein Vater, du hast mich angeschossen. Der konnte lange Zeit nicht verzeihen, dass der Vater ihn beim Schmetterlinge fangen angeschossen hatte. Und so sind viele Christen, die können Gott nicht vergeben, dass Gott irgendetwas in ihrem Leben zugelassen hat. Warum hast du mir zugelassen? Weißt du, wir müssen anderen Menschen vergeben. Hör mir gut zu. Wir müssen uns selbst vergeben und wir müssen sogar Gott vergeben, dass er dies und dies zugelassen hat. So wie dieser Johannes hier. Du hast mich angeschossen. Bist böser Vater. Bist nicht mein Vater. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Er möchte nicht, dass wir in den Abgrund abstürzen. Er möchte nicht, dass wir in eine falsche Gesellschaft geraten. Er will nicht, dass wir unser Geld kaputt machen. Er will nicht, dass wir unsere Gesundheit ruinieren. Gott ist ein guter Vater. Das ist der Wille Gottes. Und wir haben ein Handicap, vor allem Christen, ganz besonders tiefgläubige, religiöse Christen haben ein Problem, an Gott zu glauben. Und die rennen in ihr Unglück, weil sie denken, ja, Gott verhindert mich, Gott erlaubt mir das nicht, Gott gönnt mir das nicht. Ja, Gott beschneidet einen. Gott behindert einen, Gott blockiert meinen Wort. Ja, du möchtest vielleicht dann im Lotto gewinnen, aber er lässt dich nicht im Lotto gewinnen, denn er weiß ganz genau, was du mit dem Geld alles machen würdest. Du würdest verplempern, du würdest gleich dein Geschäft kündigen und du würdest Weltreise machen und so weiter und dann würdest du dich so viel versündigen an was weiß ich, an was allem. Gott will uns vor dem Schlimmeren bewahren, denn denen, die Gott lieben, werden die Dinge zum Besten dienen. Ich werde es nie vergessen, ich war junger Christ bei uns in Augsburg, da kam ein Bruder, war Zeugnisgottesdienst, eine Zeugnisversammlung und in dieser Zeugnisversammlung hat der Bruder aus dem Ruhrgebiet erzählt, er hat einen Spitznamen gehabt, Römer 8, 28. Er hat einfach, weißt du, er hieß bei seinen Freunden, bei seinen Kollegen überall Römer 8, 28. Und dann, er sagte, ich möchte euch erzählen, warum ich diesen Spitznamen bekommen habe, Römer 8, 28. Er war ein Bergarbeiter, er fuhr tief in die Grube und so weiter. Und eines Tages saß er da und wartete auf seinen Korb, bis er in die Tiefe fahren kann und hält sein Mittagessen, seine Mahlzeit, und da kommt so ein großer Köder, ein großer Hund vorbei, und einer seiner Freunde macht einen Spaß und schmeißt die Tasche dem Hund vor, der Hund nimmt die Tasche, riecht die Wurst drin und haut ab, und unser Bruder verfolgt diesen Hund, will die Tasche zurückholen, erst im Park, auf dem Parkplatz erwischt er den Hund und nimmt die Tasche weg. Denkt, guck mal, und mein Korb ist jetzt in die Tiefe gefahren. Jetzt muss ich heute einen unbezahlten Urlaubstag nehmen. Ja, Römer 8, 28 hat er diese Bibelstelle für sich zitiert. Und er sagt, ich schätze diese Bibelstelle, Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch jetzt, dass dieser Köder da mein Mittagessen da verschleppt hat und dass ich den beim Tag verpasst habe, das ist alles vermasselt. Römer 8, 28. Und da kommt schon der Direktor ihm entgegen und sagt, Mann, Sie sind der einzige Mann, der hier überlebt hat von der Gruppe. Der Korb ist in die Tiefe gestürzt, Sie sind alle umgekommen. Ist vor vielen Jahren gewesen. Sie sind alle tot. Sie sind der einzige von der ganzen Mannschaft, der noch lebt. Und dann sagte, jetzt weiß ich, warum ich Römer 8, 28 heiße. Und das hatte, da war er stolz, Römer 8, 28 zu sein. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Weißt du, Gott will uns manchmal von was Schlimmem bewahren. Wir ärgern uns saumäßig. Wir werden wild und sagen, warum muss das mir passieren? Römer 8, 28. Denk an diese Geschichte für dein persönliches Leben. Egal was passiert, ein Autounfall, dass der Zug abgefahren ist dir vor der Nase oder was weiß ich, dass du das und das nicht erreicht hast, dass der Ticket, dein Ticket nicht gekommen ist, dass, ja, dass irgendwie sich was verzögert hat, dass sie die Bahn gestreikt hat oder egal was. Römer 8, 28. Das geht nicht in unseren christlichen Hirn rein. Wir sind da blockiert. Aber Gott möge uns helfen. Gott will uns helfen, wie bei diesem Johannes. Gott schießt uns an. Oder hier bei diesem Bruder aus dem Ruhrgebiet. Er nimmt uns die Dinge manchmal weg, die uns verletzen. So bei meinen Kindern. Weißt du, wir kennen doch diesen Spruch. Schere, Licht und Messer und so weiter ist für kleine Kinder nichts. Und die wollen gerne mit Schere, mit Licht und mit Feuer spielen. Und Gott nimmt diese Dinge weg. Das gehört nicht für kleine Kinder. Und so weiter, muss man die Kinder schützen. Und Gott will seine Kinder schützen vor Feuer, vor Messer, vor Schere, was weiß ich, vor all diesen negativen Dingen. Und das ist die Liebe der Eltern, wenn sie den Kindern was nicht erlauben. Und Gott ist unser Vater, unser guter himmlischer Vater. Er weiß, ob wir mit Feuer umgehen können. Ja, Jungs, die zündeln gerne und so weiter. Und die stellen manchmal so viel Dummheiten an, spielen mit dem Feuer. Und Gott will uns das Feuer wegnehmen, damit wir diese Dinge nicht machen. Nur schlechte Eltern sind die Anti-Autoritäre, ihre Kinder erziehen, die erlauben alles, ja, passen nicht auf die Kinder auf, ja, haben keine Kontrolle über ihre Kinder, wissen nicht, was die Kinder machen. Aber gute Eltern, die passen auf und die erlauben nicht alles. Und die geben den Kindern auch nicht alles. Ich werde nicht vergessen, unsere erste Tochter, wir haben da Tabletten auf dem Tisch sortiert, was weiß ich, warum, um was es ging. Plötzlich kommt sie, Nam Nam, und sie will diese Tabletten haben. Wir haben gesagt, nein, Mädel, es gibt kein Nam Nam, das sind Tabletten. Wenn du krank bist, kriegst du dieses Nam Nam. Aber die dachte, das sind Bonbons. Und so oft denken wir so naiv, so primitiv, so christlich, ja, Gott gönnt mir nichts. Du bekommst die Nam Nam, diese Tabletten, wenn du sie brauchst, im richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt. Der Teufel würde uns alles erlauben. Er würde alles durchgehen lassen. Ja, bei vielen Frommen ist der Teufel ihr Gott. Ja, der gibt freie Bahn. Er lässt sie laufen, machen, was sie wollen. Aber Gott will Autorität haben in unserem Leben. Er will ja, uns dirigieren, uns führen, uns leiten. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Unser Gott ist ein liebender Vater, Geschwister. Er will nur das Beste. Und er erlaubt uns nicht alles. Ja, Gott sagt, bis hierher. Vielleicht wirst du entsetzt, was ich dir sage. Aber Gott gibt uns auch nicht alles. Wenn du betest, verstehst du, er hört nicht alle Gebete. Nicht alle Gebete sind gut. Stell dir mal vor, du würdest um Drogen bitten. Lieber Gott, gib mir Drogen, welcher Art auch immer. Gott gibt uns keine Drogen. Aber der Teufel würde uns freie Liebe erlauben. Gott würde ja, uns das sagen, nein, leb in meinem Gesetz, nach meinen Regeln, immer nach meiner Ordnung. Diese Beschränkungen. Gott, du beschränkst mich, du lässt mich nicht mich entfalten, du lässt mich nicht gedeihen. Der Antichrist erlaubt den Menschen, damit sie kaputt gehen können, damit sie sich ruinieren und so weiter. Aber Gott ist kein Antichrist, Gott gibt feste Regeln. Wandel nicht im Rat der Gottlosen, heißt es einmal in der Bibel. Weißt du, was die Gottlosen sagen, die sagen, dass mir ist alles erlaubt, ich kann alles. Ja, du kannst alles, aber Gott hat Grenzen gesetzt, er beschneidet uns, er segnet uns nur innerhalb von unseren Grenzen. In meiner Bibel heißt es einmal, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels, denn interessiert nicht, was in Babylon geschieht, was in Griechenland geschieht, was in Syrien geschieht, was in Ägypten geschieht. Er ist herrlich in den Grenzen Israels, in dem Rahmen, den er uns gegeben hat. Dort ist er herrlich, dort ist er mächtig, dort hilft er uns, dort segnet er uns. Außerhalb diesem Rahmen kannst du alles vergessen, ist Gott nicht dabei. Gott wollte nicht, dass du bei den Schweinen lebst. Weißt du, der Vater hat den verlorenen Jungen erlaubt, kannst gehen, ich gebe dir sogar noch das Fahrgeld, aber du siehst, wo der gelandet ist, am Schweinetrock. Gott will nicht, dass du ein Leben im Schweinestall führst. Andere sind bis auf den Hund gekommen, geraten in schlimme Gesellschaften, ja, geraten in äußere und gesundheitliche Nöte, weil sie alles sich erlauben. Ja, du kannst alles, aber es ist nicht alles dienlich. Manche rauchen wie ein Schlot. Und dann wundern sich, meine Lunge, die eine Seite muss weg, dann muss ein paar Monate oder ein halbes Jahr später die andere Seite weg. Ja, so viele Leute leiden heute an Lungenkrebs. Warum? Weil sie nicht im Verstand gelebt haben, sie lebten in ihrem Unverstand. Und jetzt haben sie den Strick am Hals. Sie sind auf den Hund gekommen, sind abgewirtschaftet. Und irgendwann, ja, ist das letzte Zug da, wo es nichts mehr geht. Der verlorene Sohn hat noch eine Chance gehabt. Mein Vater hat Brot, die Fülle, ich will nach Hause, so schnell wie möglich, weg mit diesen Schweinen hier. In Matthäus 28, Vers 20, Jesus sagt, ich bin da bei euch bis an der Weltende, aber nur, wenn ihr mir gehorcht. Ich will dir die Wahrheit sagen, weil die meisten Leute dir nicht die Wahrheit sagen. Jesus sagt, die da glauben, die werden das und tun und die werden das tun und die werden das tun und die werden das haben und die werden das und jenes sein. Und dann gibt er die Verheißung, ich bin bei euch bis an der Weltende. Und deshalb, die, die nicht glauben, die werden das nicht erleben. In Johannes Kapitel 1, Vers 5. Ja, ich werde mit dir sein. Nein, Josua ist es. Ich werde mit dir sein. Und ich werde dich nicht verlassen und so weiter. Aber nur, du musst jetzt über mein Wort nachdenken, du musst mein Wort lesen, du musst mein Wort befolgen und darüber meditieren, Tag und Nacht, nicht nur am Tag. Jesus wollte, dass wir über sein Wort nachdenken und hier der Josua sollte das tun und dann wird dir nichts unmöglich sein. Du wirst gesegnet sein, wenn du, ja, Gott an ersten Platz in deinem Leben setzt. Gott will das Beste für dich und für mich, für uns jeden Einzelnen. Aber wir müssen Gott auch an erster Stelle setzen. Nach dem Reich Gottes zuerst trachten. Was ist dein erster Gedanke morgens, wenn du aufstehst? Verstehst du, ist es Kaffee? Ist es die Arbeit? Ist es dies oder jenes? Was ist dein erster Gedanke? Denk drüber nach. Der erste Gedanke, wenn du freie Zeit hast, womit füllst du deinen Tag oder deine Gedanken? Du musst 8 Stunden arbeiten, da kannst du nichts dafür, da solltest du arbeiten und es wäre Sünde und dem Herrgott die Zeit gestohlen, wenn du nicht arbeiten würdest. Aber wenn du frei hast, in deiner Freizeit, deine Freizeit gehört dir. Gott will das Beste für uns, Römer 8, 28, Jesaja 54, Vers 10, da lese ich, die Berge werden vergehen, die Hügel werden entfernt, aber meine Güte, die werde ich verfolgen und nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens wird nicht entfernt werden, spricht der Herr, der dir gnädig ist. Das wurde den Kindern Israel gesagt. Und die Kinder Israel haben den Bund gebrochen. Und weißt du, was da passierte? Sie kamen in die Gefangenschaft. 2-mal wurde ihr Tempel zerstört. Und dann wurden sie zuletzt dann in die Zerstreuung getrieben, bis zum Holocaust, wenn du meiner Stimme, meinen Worten nicht gehorchst. Hier, Gott sagt, ich werde nicht tun. Ich werde zu dir stehen, die Berge werden weichen, Hügel werden entfernt und so weiter. Ich werde meinen Bund halten. Aber der Mensch ist nicht treu. Der Mensch flirtet mit dem Teufel. Und die Juden wurden zerstreut, weil sie Gott nicht gehorchten, bis heute. Gott will das Beste. Aber wir müssen auch mitwollen, mit ihm zusammenarbeiten. Wir müssen uns bewähren in den Prüfungen. Ja, Herr, ich bleibe dir treu. Ich weiß, ja, ich muss so viel Übles ertragen und erdulden, über mir ergehen lassen und so weiter. Ich will den Glauben halten, ich will dir treu sein in diesen kleinen Dingen. Weißt du, in den großen Dingen müssen wir nicht groß treu sein. Das sind wir automatisch. Aber diese Kleinigkeiten, in Lappalien, einfach immer am Ball bleiben. Nur dann funktioniert das Wort Gottes. Nur dann werden unsere Gebete erhört. Nur dann sind wir mit Gott im Bund. Nur dann hilft er uns. Nur dann bewacht er uns. Ich kann dich segnen, 100-mal segnen. Der Segen wird nicht funktionieren, wenn du nicht im Herrn stehst. Wenn du nicht mit dem Herrn verwurzelt bist. Ja. Ich bin in meinem Glauben Realist. Ja, so du mir, so ich dir. So wie ich Gott gegenüber stehe, so steht er auch mir gegenüber. Bin ich ihm großzügig, ist er auch mir großzügig. Bin ich ihm gegenüber kleinkariert, ist er auch mir gegenüber kleinkariert. Liebe ich den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften, dann liebt er auch mich mit allem, was er hat und ist. Schau, die Juden damals in Galiläa, in Nazareth, Jesus konnte wegen ihres Unglaubens nichts tun. Nichts tun. Und sie haben sogar Jesus von sich gestoßen. Ich verstehe gar nicht, warum. Der war doch ein guter Mensch, hat niemand nichts Böses getan. Oder, ja, dann lese ich weiter, Jesus ist mit den Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs und er schläft im Sturm und die Jünger weinen und plärren und klagen, Meister, siehst nicht, wir verderben. Und ich will auf einen Punkt kommen, die Nazarener und hier die Jünger im Boot. Und Jesus fragt, habt ihr keinen Glauben? Wegen dieses Unglaubens konnte er nichts tun. Warum schaut ihr auf die Wellen? Warum achtet ihr auf den Wind? Warum schaut ihr nicht auf mich? Weißt, das ist ein Problem, was wir Christen haben. Und ich möchte ein christliches Problem ansprechen. Wir haben uns schon so an Jesus gewöhnt. Die im Nazareth, die haben sich 18 Jahre, die haben Jesus gesehen, sie haben Jesus beobachtet, sie haben mit Jesus zusammen gespielt, sind mit Jesus groß geworden, sie waren mit Jesus in der Synagoge, sie haben so viele wunderbare Dinge mit dem Herrn erlebt und sie haben gar nicht mehr Großes vom Herrn erwartet. Den kennen wir ja. Oder die Jünger waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs, sie haben Zeichen und Wunder erlebt, Brot vermehrt, sie haben dies und jenes getan, sie waren so an Jesus gewöhnt. Und es ist gefährlich, Geschwister, wenn wir uns an Gott gewöhnen, an Jesus gewöhnen, am Heiligen Geist gewöhnen. Er möchte jeden Tag neu sein. Seine Güte, seine Barmherzigkeit ist jeden Tag neu. Jesus stand auf und befahl dem Sturm, sei ruhig, beruhige dich. Und dann fingen die Jünger an zu fragen, wer ist das? Dem Wind und Wellen gehorchen, wer ist das? Und auch als Jesus in der Synagoge in Nazareth lehrte, wer ist das? Was bildet er sich da ein? Was für ein Mensch ist das? Ja, wir können uns an Gott gewöhnen, auch im Gottesdienst. Da geht er hier rein und da hinten wieder raus auf der anderen Seite. Ja, das ist für die Frau Meier, das ist für die Hilde, das ist für den Franz, aber nichts für mich. Wir hören gerne für andere Leute. Und dann kaufen wir sogar noch die CD und stellen den Leuten die CD zur Verfügung, die sollen das unbedingt hören. Da ist ein Wort für dich. Aber letztendlich, jede Predigt ist nicht für den anderen, sondern jede Predigt ist für mich selber. Auch wenn ich hier jetzt predige und ja, der Heilige Geist predigt zuerst zu mir. Viele sind viel zu lange mit Jesus unterwegs. Sie haben schon so viel gesehen, so viel miterlebt. Ja, das ekelt sie fast. Das hängt zum Hals raus. So wie den Kindern Israeliten das Manna, es hing ihnen das Manna zum Hals raus. Weil immer jeden Tag Manna, 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 gibt nicht was anderes. Und sie haben vergessen die Wunder und Zeichen, die Führung Gottes und sind dann, wenn es dann nachher drauf ankommt, in ihrer Situation ungläubig. Ja, für mich nicht. Das ist für die anderen. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt und wir haben eine Aktion gemacht. Und dann habe ich gesagt, wir sollen alle als Gemeinde, wir wollen hinausgehen, wir wollen das und das tun. Dann sagte er, lass die Jungen gehen, die brauchen das, wir haben schon alles hinter uns. Und so sind viele Christen, die glauben, wir haben schon alles hinter uns. Wir haben schon alles überwunden. Wir müssen nichts mehr lernen, wir wissen ja schon alles. Wir sind getauft, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, wir sind in der Gemeinde, haben einen Glaubenskurs besucht, wir haben das alles. Ich weiß ja schon alles. Du weißt, was wirklich ist? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Nicht, dass ich schon ergriffen hätte, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, sagt der Apostel Paulus. Wir haben uns an Jesus gewöhnt, dass die nicht mehr daran gedacht haben, was im Sturm oder was auch immer ist, dass der Herr Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden und er kann dem Wind gebieten. Die haben nicht mehr daran gedacht, gar nicht geglaubt. Und wir haben schon die biblischen Geschichten gelesen, die kennen wir schon auswendig, das hängt uns schon zum Hals raus. Ja, wir haben schon Zeugnisse gehört von Heilungen, von Befreiungen, was weiß ich, welche Zeugnisse auch immer. Die kenne ich ja schon alle. Ist immer der gleiche Methode, gleiche Art und gleiche Weise. Da ist nichts mehr Neues da drin. Im Psalm 33, Vers 9, da lese ich, denn er sprach und es wurde getan und er befahl und es stand fest. Wir müssen jeden Tag neu die Gnade, die Güte Gottes erleben. Gott will jeden Tag das Beste uns geben, jeden Tag ein Wunder schenken, jeden Tag eine Heilung schenken. Die meisten Leute glauben, einmal bekehrt, immer bekehrt. Das ist eine Lüge vom Teufel. Einmal bekehrt, immer bekehrt. Ich muss mich jeden Tag neu bekehren. Dass ich morgens aus dem Bett raussteige und dass ich sage, Herr, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Halleluja. Manche denken, ich bin getauft, das reicht mir. Eigentlich muss ich jeden Tag mich taufen lassen. Denn der alte Adam kann schwimmen. Der alte Eva kann schwimmen. Ich muss jeden Tag ja den alten Menschen unter das Wasser halten. Hals, Maul, sei still, rebelliere nicht gegen Gott. Jeden Tag muss ich ja, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Manche Leute denken, wenn ich einmal in Zungen gebabbelt habe, das reicht für den Rest meines Lebens. Die Jünger wurden, nachdem sie ausgepeitscht wurden, die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie stehen wieder auf dem Marktplatz und predigen. Und wir müssen jeden Tag neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Seine Güte und seine Barmherzigkeit folgen wir täglich. Gott will uns täglich verfolgen, täglich berühren, täglich sich uns offenbaren. Täglich will Gott zu uns durch sein Wort sprechen. Täglich. Und Gott spricht zu uns, aber wir merken manchmal nicht. Weißt du, da werden wir angeschossen und denken, Gott, was, du bist ein böser Mann. Darum predigen wir hier das Wort Gottes und ich möchte einfach die Botschaft weitergeben, euch einfach erinnern. Ich werde selber immer jeden Tag erinnert, Johannes, du bist noch nicht fertig. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte, ich bin noch unterwegs, ich bin noch nicht am Ziel, ich kann immer noch abfallen, ich kann noch immer lau werden, ich kann immer noch träge werden. Denk nur an die erste Gemeinde, an die Sendschreiben, an diese wunderbare, schöne Gemeinde in Ephesus, wo der Johannes, hier der Apostel Johannes, Bischof gewesen ist. Ich habe was gegen dich. Ihr seid aktiv, ihr seid super, aber ich habe was gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlässt. Ja, die erste Liebe kann erkalten. Man kann sich so an Jesus gewöhnen. Och, ich kenne meine Frau, ich kenne meinen Mann, die Alte, der Alte. Verstehst du? Ich kenne sie ja. Ich kenne sie. Ich weiß schon alles von ihnen. Und doch, du kennst gar nicht. Weißt du, wir denken, wir kennen unseren Partner. Du kannst noch so lang verheiratet sein, 50, 70 Jahre, und du kennst den Partner immer noch nicht richtig. Da gibt es noch Seiten, was du gar nicht kennst. Und so ist auch mit Gott. Du kannst ein Leben lang mit Gott gehen und du kennst ihn immer noch nicht richtig. Ich suche. Und das ist, ich bin ein Suchender. Nicht, dass ich es schon gefunden habe. Weißt du, so viele Menschen denken, ich habe Gott schon gefunden. Halleluja, Lob und Dank. Nein, wir sind immer noch Suchende. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir, singen wir ab und zu mal. Darum predigen wir, damit wir ständig motiviert werden. Sonst wären wir faul, träge, lax, oberflächlich. Wir müssen immer wieder erinnert werden. Wir brauchen immer wieder, dass Gott zu uns spricht. Johannes, gib dich nicht auf, mach weiter. Wir predigen Gott, weißt, und rufen den Menschen zu, Gott kümmert sich um dich, gib den Glauben nicht auf. Gott hat dich nicht vergessen, auch wenn du gar nichts fühlst von seiner Macht und von seiner Liebe. Er hat uns Jesus gegeben, Römer 8, Vers 32, er hat uns Jesus geschenkt und wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Glaub doch nicht, dass du schon alles von Jesus weißt. In meiner Bibel heißt es, die Bücher dieser Welt können nicht fassen, was Jesus getan hat. Oder ich würde anders übersetzen, was Jesus tun möchte. Alle Predigten können dir nicht beschreiben, was Jesus tun möchte. was er dir geben möchte, was er dir schenken möchte, wie sich dir offenbaren möchte. Alle Bücher dieser Welt können es nicht fassen. Wie sollte mit ihm er uns nicht alles schenken? Gott will sich in jeder Situation sich wieder ganz neu uns offenbaren. Deshalb kommen immer wieder neue Krisen, neue Wellen, neue Angriffe, neue Situationen, neue Schwierigkeiten, neue Stürme, neue Prüfungen. Und wir müssen einfach lernen, der Herr steht mir bei, der Herr war heute wieder dabei, der Herr hat wieder heute geholfen, der hat wieder mir einen Impuls gegeben, der hat wieder hier mich inspiriert. Das Beste, was wir erleben können, ist, dass Gott uns tagtäglich trägt. Nicht nur, dass er mich einmal durchgetragen hat. Immer wieder muss ich Gottes Macht erleben, Gottes Kraft erfahren, wer mich von einem Ufer zum anderen wieder hin und zurück trägt und auf der anderen Seite und mir immer wieder was Neues zeigt. Gott will uns das Beste geben, etwas Vollkommenes, etwas Einmaliges. Gott wiederholt sich nicht. Lies mal die Bibel. Ich habe meine Bibel mal durchgelesen und habe gefragt, gibt es ein Wunder zweimal in der Bibel? Und ich habe festgestellt, es gibt nur bei der Brotvermehrung gibt es zwei verschiedene Wunder in zwei verschiedenen Versionen. Aber in der Bibel normalerweise gibt es immer nur ein Wunder nach dem anderen. Da passiert ein Wunder und es ist vorbei, es wird abgehakt. Gestern sprach ich über unsere Vision. Weißt du, wir gehen von Welle zu Welle, von Offenbarung zu Offenbarung. Das eine ist abgehakt, das ist vorbei, wir gehen weiter. Wir bleiben nicht stehen. Und das Gefährlichste im christlichen Leben ist Stillstand. Stillstand. Mir ist wohl in dem Herrn. Verstehst du, und dann pennst weiter. Und verpasst die Stunde Gottes. Gott verlangt nicht viel. Aber er verlangt, dass wir ja seine Gnade annehmen und dass seine Gnade an uns arbeitet, Stück für Stück. Glaub doch nicht, dass du mit der Bekehrung fertig bist. Du kommst ja aus dem Chaos, aus dem Saustall. Entschuldigung. Du kommst aus asozialen Verhältnissen. Schau, wo die Menschen alle herkommen, die auch in die Gemeinde kommen. Die kommen nicht aus perfekten Situationen. Die sind nicht so wie der Apostel Paulus. Wir werden am Sonntag darüber sprechen. Wie wurde aus Saulus Paulus? Der war ein Pharisäer. Der war aus dem behüteten Haus. Aber du kommst nicht aus einem behüteten Haus. Du kommst aus einer ungläubigen Familie. Das sind alles gottlose, ungläubige Sünder, Ganoven, Mafioses. Ach, ich könnte jetzt die Liste runterleiern, denn wir sind irgendwo mit allen diesen Leuten verwandt. Ja, und jetzt muss der Herr an uns arbeiten. Lasst euch erlösen von dieser väterlichen Lebensweise, steht in der Heiligen Schrift. Die Pfingstpredigt war so in diese Richtung. Lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Gott will das Beste, er will uns erlösen von deinen Angewohnheiten. Manchmal hast du eine Angewohnheit, ich weiß nicht, ob es dir geht, aber als Kinder, da hat man sich Angewohnheiten angeeignet und ist man schlecht losgeworden. Ja, egal was, manchmal Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, denk an deine Jugend, an deine Pubertät. Du hast ja etwas angewöhnt, mit der Zunge geschnalzt oder was weiß ich. Und da konnte es nicht mehr aufhören. Oder da hast du einen Schlager gehört, so einen Ohrwurm, und es ist nicht mehr auf den Kopf gegangen. Und Gott will, dass wir diese Dinge abgewöhnen, ablegen, dass wir denken, was wir denken wollen und was wir denken wollen und so weiter, dass wir Gedankenkontrolle haben, dass nicht einfach die Gedanken durch unseren Kopf fliegen hin und her. Ja, Gott gibt uns Gaben und gibt uns Aufgaben gleichzeitig. Wir sind nicht fehlerlos. Wir sind nicht perfekt. Wir sind keine ideale Christen. Jetzt habe ich mich bekehrt. Da ist noch viel. Bekehrung ist noch gar nichts. Glaub mir das. Sei nicht schockiert, wenn ich das sage. In der Bibel heißt es, lasst uns nachjagen der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Es ist nicht Gesetzlichkeit, sondern dass wir das ablegen und da loslassen. Wir sind an so viele Sachen gebunden. Geh mal dein Leben durch, an was du alles gebunden bist. Und das, was wir hier auf Erden lösen, das ist auch im Himmel gelöst. Gott will das Beste. Gott will uns erlösen, Geschwister. Gott gibt uns immer das Mindeste und das ist, was er uns so beisteuert, was er uns gibt. Und er möchte eines erreichen, dass wir ihn auf den ersten Platz in unserem Leben setzen. Er will das Beste uns geben und wir sollen das Beste ihm geben, den ersten Platz in unserem Leben. Ich will dich noch schockieren. Verstehe, kann ich abschalten oder kann es nach Hause gehen. Aber ich möchte etwas sagen, guck mal, Abraham, er betet, er sucht den Herrn, geht mit dem Herrn und plötzlich sagt der Herr Jesus, der allmächtige Gott, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn, den Isaak, den du so lieb hast, mir opferst. Und Isaak war erbeten, war ein Glaubensprojekt, war eine Gabe Gottes für ihn. Den Isaak jetzt opfern, den Ismael konnte noch losschicken. Aber jetzt muss er auch den zweiten Sohn opfern, den Isaak. Gott will, dass wir das Beste ihm opfern. Das Beste, die beste Zeit des Tages, das schönste Lied, das wir überhaupt singen können, das wir ihm singen. Er will unser Herz haben. Er möchte meinen ganzen Einsatz haben. Du möchtest natürlich alles vom lieben Gott haben. Aber er sagt, mein Kind, ich auch. Ich auch. Gott will nicht mehr von mir, als was ich geben kann und was ich habe. Meinen Isaak. Mein Liebstes. Gebetserhörung. Ich weiß nicht, was für eine Gebetserhörung du mal gehabt hast. Bist du bereit, die dem Herrn zu opfern? Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, dein Geschäft, deine Familie, ja, dein Haus. Mich rief vor gar nicht so langer Zeit jemand aus Frankfurt oder Frankfurter Gegend an. Kannst mich beten? Der Gerichtsvollzieher kommt, die wollen unser Haus wegnehmen. Habe ich gesagt, ja, habt ihr auch richtig kalkuliert? Ja, wir haben uns übernommen. Verstehst du, wir übernehmen uns und dann soll uns der liebe Gott helfen. Gott sagt, gebrauche deinen Verstand. Und wir sollten unseren Verstand gebrauchen, denn unser Verstand ist vom Herrn geheiligt und sollte geheiligt sein. Ja, wir sollen nicht über unsere Verhältnisse leben. Und so viele Menschen leben über ihre Verhältnisse. Bitte, bitte, dass der Gerichtsvollzieher nicht kommt. Ich habe gesagt, ich kann da Gott bitten, dass er hilft, dass er euch beisteht und so weiter. Aber ich kann es nicht verhindern. Vielleicht will das der liebe Gott so, dass der Gerichtsvollzieher euch von diesem Haus erlöst, dass ihr es sowieso nicht bezahlen könnt. So viele Leute übernehmen sich. Weil sie denken, das, was der kann, kann ich auch. Und dann verschulden sie sich bis über die Ohren. Gott möchte das Beste, dass du in Frieden lebst und dass du nicht nur fürs Geld lebst und dass du nicht nur dem Geld nachjagst. Ich möchte dir einfach ein paar Gedanken weitergeben, die mir geholfen haben, als ich so drüber nachdachte. Warum geht es so vielen Menschen so schlecht? Warum haben sie so viele Probleme? Ja, wir sollen lernen, das, was wir sind, alles dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Alles, Herr, bist du. Gott will, dass wir ihm alles geben und dann gibt er uns alles. Und dann, dass wir unseren Verstand gebrauchen, dass wir dann ja auch unsere Ohren und unsere Augen gebrauchen, dass wir fragen, ja Bruder, was denkst du? Oder Schwester, was denkst du darüber? Weißt du, wo Ratgeber fehlen, da ist Chaos da. Leute, die sich nicht beraten, die nur denken, ich weiß alles, ich habe die Weisheit mit dem Schlüffel gefressen. So viele Leute, so viele Christen denken, jetzt habe ich den Heiligen Geist und ich werde vom Geist Gottes geleitet. Nein, der Heilige Geist leitet auf mannigfaltige Art und Weise. Das ist die Bibel. Was sagt die Bibel? Dem Demütigen schenkt er Gnade. Ja, und dann hast du Geschwister in der Gemeinde. Ja, ich habe keine Gemeinde. Das ist dein Problem, dass du keine Gemeinde hast. Du solltest eine Gemeinde haben, wo du Geschwister hast, die wenn man in Not ist, dass man betet. Wir haben gestern für eine Schwester gebetet und heute, die im Koma lag, die also bewusstlos war im Krankenhaus und der Sohn hat mich angerufen und hat heute Abend, bevor ich hierher zum Gottesdienst kam, angerufen, meine Mama ist wieder erwacht. Und er hat gesagt, wir haben gestern gebetet. Wir haben gestern gebetet für deine Mama im Krankenhaus. Weißt du, aber wenn du niemand hast, wer soll für dich beten? Wer soll hinter dir stehen? Wer soll dich unterstützen? Wenn du niemand hast, ja, der Evangelist, was weiß ich, irgendwo in Amerika, da kannst du lang warten, bis der schon allein die Zeitverschiebung, da kannst du schon sterben inzwischen. Denk doch drüber nach. Und so viele Menschen, sie haben niemand. Als Petrus und Johannes aus dem Gefängnis, also aus dem Verhör rauskamen, weißt du, wo sie gegangen sind? Zu den Ihrigen. Zu den Ihrigen. Da ins Gemeindezentrum, dort am Sionsberg. Und die haben gebetet, oh Gott, rette Petrus, erlöse den Petrus. Oder als Petrus im Gefängnis lag und der Engel ihn rausführte aus dem Gefängnis, der sollte morgen geköpft werden. Und sie gingen zu den Ihrigen, der klopft an, die haben gar nicht geglaubt. Weißt, es ist vollkommen egal, ob die Gemeinde glaubt oder nicht glaubt. Du musst glauben. Und Petrus klopft an der Tür und die Magd sagt, ich höre die Stimme des Petrus. Die haben gedacht, der Geist von Petrus ist da. Aber nein, der leibhaftige Petrus stand an der Tür. Und sie gingen zu den Ihrigen und die haben gebetet, als sie ausgepeitscht worden sind und der Heilige Geist fiel auf sie und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und dann konnten sie wieder weiterarbeiten. Warum viele stagnieren und nicht weiterkommen, ist, was sie niemand haben. Ihr habt keinen Menschen. Und in unserer Gesellschaft, in unseren Tagen vereinsamen die Menschen mehr und mehr. Sie haben niemand. Sie haben niemand mehr. Sie haben niemand, der hinter ihnen steht. Kein Mann, keine Frau. Niemand. Gott möchte das Beste. Und Gott hat alles so eingerichtet, dass das Ding funktioniert. Er hat den Menschen ins Paradies gesetzt. Da war alles wunderbar gepflanzt. Der Mensch hatte alles, was er brauchte. Er musste nur in die Hände klatschen und der Apfel kam schon runter. Ja. Wie im Schlaraffenland. So hat Gott alles eingerichtet im Paradies. So stelle ich mir paradiesische Zustände vor. Ja, und durch sein Ungehorsam, ja, ich kann alles, wir schaffen das, wir gehen unsere eigene Wege und dann passiert es. So, ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, die mir geholfen haben. Und viele Menschen haben nicht gelernt zu tauschen. Früher im Altertum, das will ich vorneweg sagen, damit wir verstehen, wenn zwei Herrschaften, zwei Könige, zwei Fürsten einen Bund geschlossen haben, dann hat der eine Fürst und der andere den Gürtel genommen, dem sein Gürtel gegeben und er hat seinen Gürtel angenommen, sein Schild gegeben und er hat den Schild vom anderen empfangen und so weiter und sein Schwert gegeben und dann den Schwert vom anderen bekommen. Das war so Tausch. Am Anfang der Geschichte unserer Zivilisation war Tauschgeschäft. Also wenn man einen Bund geschlossen hat, man hat getauscht und dann einen Handschlag und es war erledigt. So, Gott will, dass wir tauschen, dass ich meine Schwäche ihm gebe und er gibt mir seine Stärke. Halleluja. Das ist, was Gott will. Ich darf meine Schwachheit ihm geben. Ich lasse mir an seine Gnade genügen, wie Paulus, und er gibt mir seine Stärke. Ich gebe mein Schwert ihm und er gibt mir sein Schwert. Ja, ich gebe ihm mein Bestes, egal was es ist, das beste Schaf, das ist vom Herrn geopfert und so weiter. Und dann erwarte ich, dass der Herr mir sein Bestes gibt, denn von nichts kommt nichts. Eine Enkelin ist mit ihrer Oma in die Kirche gegangen. Das war in Schottland natürlich, wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit, oder im Schwabenland, aber auf jeden Fall, es war, glaube ich, im Schottland. Geht mit der Oma zum Gottesdienst. Die Kirche war nicht geheizt. Der Pfarrer hat gegackst. Der Organist hat falsch gespielt. Die Orgel hat nicht funktioniert. Und die hat auch die ganze Zeit auf dem Nachhauseweg geschimpft. Über die ganze Kirche, die Kirche taucht nichts mehr, die funktioniert nicht mehr richtig, da ist kein Leben mehr da und so weiter. Und dann sagt die Enkelin, Oma, für 2 Cent kannst du nicht mehr bekommen. Denk drüber nach, für 2 Cent. Denn das Enkelchen hat gesehen, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Das Enkelchen hat gesehen, die Oma hat nur 2 Cent im Opferbeutel reingesteckt. Für 2 Cent kannst du nicht mehr bekommen. Und die Botschaft ist hier, Gott hat mir eine Botschaft mal geschenkt in der Friedrichstraße. Je größer das Opfer, desto größer die Flamme. Je größer das Opfer. Wenn du eine Turteltaube opferst, dann wird nur ganz kleines Flämmchen sein. Aber wenn du einen Ochsen opferst, verstehst du, da ist eine riesige Flamme da. Und je größer das Opfer, desto größer die Flamme. Wenn man zu Gott kommt, in der Bibel steht, dass man soll, wenn man zu Gott kommt, nicht mit leeren Händen kommen. Was bringst du mit, wenn du vom Herrn was erwartest? Kommst du mit leeren Händen? Gott segnet den, der ihm gegenüber großzügig ist. Ich denke nur an Cornelius in der Bibel. Der Opfer, der gab Almosen, fastete viel und so weiter. Und Gott hat seine Hingabe anerkannt und sagt, Cornelius, du tust so viel, was wünschst du dir? Und ich möchte Gott kennenlernen und so weiter. Und du weißt, was da passiert ist. Da kommt ein Engel zu Petrus und sagt, Petrus, oder der Engel zu Cornelius, hol dir den Petrus, der soll dir sagen, wie es weitergeht. Jesus hat unsere Erlösung bezahlt, er ist alles bezahlt, es hat ihn unheimlich viel gekostet, sein ganzes Leben, und deshalb, Jesus erwartet von dir, dass du sein, Leben annimmst, aber dafür aber auch dein Leben gibst. Wir sollen mit Christus mitgekreuzigt sein, mitbegraben werden. Wir machen den Tausch hier. Wenn du was bekommen willst von Gott, du musst tauschen. Deine Schwäche ihm geben und er gibt dir seine Stärke. Die meisten Menschen empfangen den Segen nicht, weil sie nichts aufgeben wollen. Wie der reiche Jüngling, ich möchte mein Geld selber behalten. Und er ging traurig davon. Kennst du diese Geschichte? Er wollte nichts hergeben. Verkaufe alles, gib den Armen, komm und folge mir nach. Das war die Botschaft an diesen jungen Mann. Denk darüber nach. Wir geben ihm nur unsere Verwirrung, unsere Unruhe und so weiter. Und er gibt uns unseren Frieden. Herr, ich lege mein Durcheinander, mein Chaos, mein Mist, lege zu deinen Füßen, Herr. Und er gibt dir seinen Frieden. Und ich will dir meine Meditation, die ich immer wieder vor dem Herrn bewege und so weiter und ja, vortrage, dir weitergeben. Das, was mir geholfen hat, wird auch dir helfen. Das ist ein Tauschgeschäft mit Gott. Hier ein paar Wahrheiten, die ich entdeckt habe für mich persönlich. Ich gebe Gott meine Trauer und er gibt mir seinen Trost. Ja, Herr, ich gebe dir meine Tränen und du gibst mir deinen Trost. Du wirst abwischen alle meine Tränen von meinen Augen. Wir geben ihm unsere Traurigkeit und er gibt uns seine Freude. Wir geben ihm unsere Sünden. Mehr können wir Gott nicht geben als nur unsere Sünden. Unser verfahrenes, verpfuschtes Leben. Und er gibt uns Vergebung, Heiligkeit, ja, Gott Wohlgefälligkeit, Seligkeit. Er löscht alle unsere Sünden aus. Aber wir machen diesen Tausch. Ich gebe ihm meine Sünden, mein Chaos. Oder ich gebe Gott mein Gestern, das was war, was nichts war, oder hätte sein sollen und nichts geworden ist, das gebe ich Gott ab. Und er gibt mir sein Morgen, seine Zukunft, seine Herrlichkeit, seine Ewigkeit. Ich gebe ihm ja mein gebrochenes Herz. Herr, ich bin krank, ich kann es nicht, ich bin nicht krank, aber ich sage das ja nur so. Verstehst du? Und ich möchte nur einfach in den Raum stellen. Ich gebe dir mein krankes, gebrochenes Herz. Repariere es. Heile es. Stell es wieder her. Und er gibt mir sein Herz, das neue Herz. Halleluja. Wir geben ihm unsere Wunden. Und er verbindet uns. Und er heilt uns. Aber wir müssen unsere Wunden hergeben. Und sagen, Herr, hier bin ich verletzt und da bin ich verletzt. Aber die meisten Leute denken, ich werde schon selber gesund werden. Und die Zeit heilt meine Wunden. Nein, gib es dem Herrn ab. All deine Wunden, all deine Widerwärtigkeiten. Ich gebe meinem Gott mein Durcheinander, mein Chaos. Herr, entwirre du diesen Knoten in meinem Leben. Ich kann's nicht. Ich schaff's nicht. Ich habe schon versucht. Und je mehr ich versucht habe, desto mehr habe ich mich selbst sogar verfangen. Bring Licht in meinem Leben, in meinem Dunkeln. Wir machen einen Test, ja. Eine Prüfung. Und ich gebe dir meine Prüfungen und du gibst mir dein Zeugnis, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Du hast wohlgetan, mein Sohn oder meine Tochter. Wir schreien zu ihm. Er hört uns in unserer Angst und er erhört uns und er schenkt uns seinen Frieden. Weißt du, wir machen diesen Tausch. Bis heute, auch wenn wir schon ja, Bargeld haben und bald Plastikgeld haben, aber wir sind immer noch im Tauschgeschäft. Ich gebe ihm mein altes Leben, meine Lumpen, meinen Plunder. Und er gibt mir was Neues. Hochzeitliche Kleider, herrschaftliche Kleider. Er gibt mir Autorität. Ich gebe ihm meine Ohnmacht. Und er gibt mir seine Kraft und seinen Geist. Beim Verlieren finden wir, wenn wir geben, gewinnen wir. Beim Loslassen bekommen wir immer mehr. Je mehr wir uns befreien, desto mehr gibt uns Gott dieses Feedback von seiner Güte, seiner Barmherzigkeit. Wir sind immer noch im Tauschgeschäft, Geschwister. Wir geben ihm unsere Zeit und er gibt uns seine Ewigkeit und alles. Ja, das überwindet Raum und Zeit. Wir geben ihm unsere Krankheiten und er gibt uns seine Gesundheit. In seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Wir geben ihm unser Zweifel. Unsere Bedenken, unsere Ängstlichkeit, er gibt uns seine Gewissheit, seine Überzeugung, seine Sicherheit, seinen Glauben. Ja, dass wir plötzlich wissen, wir sind erlöst. Ich gebe ihm mein Unglück, was mir passiert, was mir widerfahren ist. Er gibt mir seine Hilfe. Tauschgeschäft. Also, wir sind noch wie in der Steinzeit. Wir machen ein Tauschgeschäft. Wir geben ihm unsere Reste und er gibt uns seine Versorgung. Ich denke nur an diese Witwe in Sarepta. Sie gibt das, die Henkersmahlzeit, was sie für sich selbst vorbereitet hat, für sich und ihren Jungen, und dann wollen wir sterben. Und sie gibt das Gott als erstes, und dann wird sie für 18 Monate versorgt. Mehl hört nicht auf und Öl hört nicht auf. Ich gebe ihm meine Fragen und er gibt mir seine Antworten. Halleluja. Ich gebe ihm meine Lehre und er gibt mir seine Fülle. Herr, hier ist das Gefäß, da ist nichts drin. Ja, bei mir ist alles hoffnungslos, aber ich gebe meine Hoffnungslosigkeit dir und du gibst mir deine Hoffnung, deine Verheißungen, deine Zusagen. Ich gebe ihm meine Versuchungen, meine Anfechtungen und er gibt mir seine Siege. Ist doch herrlich. Gutes Geschäft. Du kannst nur profitieren. Ich gebe ihm meinen Tod und er gibt mir sein Leben. Halleluja. Ich lebe, weil er lebt. Ich gebe mein Unvermögen und er gibt mir seine Kraft, seine Autorität, seine Vollmacht. Ich gebe ihm meine Verwünschungen und meine Flüche und alles, was die Leute über mein Leben ausgeschüttet haben, den ganzen Dreck und den ganzen Mist und den ganzen Shit. Und er gibt mir seinen Segen, dass es mir wohl ist. Ich gebe ihm meine Ungerechtigkeit, die ich erlebe, die ganze Lieblosigkeit, die ich erfahren habe. Herr, du siehst, das alles gebe ich dir hin jetzt. Die ganze Lieblosigkeit von meinen Freunden, Nachbarn, Verwandten, Gemeindegeschwistern, wer auch immer ist. Die Christen sind die gefährlichsten Menschen auf dieser Welt. Weißt du, die Christen, die gönnen anderen Christen gar nichts. Wenn ich so die Christen genau beobachte, ich bin entsetzt über das Christentum. Die denken nur wir, ich will gesegnet werden, ich will in den Himmel kommen. Aber die anderen, naja, das interessiert mich gar nicht so viel. Ich gebe all die Ungerechtigkeit dir und du gibst mir deine Gerechtigkeit, lieber Gott. Halleluja. Deine Liebe. Du liebst mich bedingungslos. In Römer Kapitel 5, Vers 17, da heißt es, ja, wenn ich zum Herrn komme, ich bekomme mehr als genug. Halleluja. Beim Herrn ist mehr als genug. Mehr als ich erwarte und erwartet habe. Ich gebe ihm meine Sorgen und er erfüllt meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Anliegen, meine Nöte, meinen Mangel. Er erfüllt es. Ja, und er sorgt für mich. Halleluja. Das ist ein Tauschgeschäft. Wir sind mittendrin. Die Erfüllung des Lebens. Ich habe ein unerfülltes Leben, aber er gibt mir sein erfülltes Leben. Halleluja. Es klappt. Wenn wir richtig mit Jesus leben, das ist vorausgesetzt, richtig mit Jesus leben. Die meisten leben nicht richtig mit Jesus, das muss ich sagen. Ja, sie leben. Sie haben Jesus angenommen, sie glauben an Jesus, aber das ist kein großes Kunststück, an Jesus zu glauben, bewahr zu halten, dass es ihn gibt, dass er existiert und so weiter. Weißt du, wo leben wir? Leben wir im Land des Überflusses oder leben wir im Land grad genug oder mehr als genug? Wo leben wir? In was für ein Land leben wir? Mehr als genug? Die Hebräer, die Israeliten lebten in Ägypten, in der Gefangenschaft, im Land, wo nicht genug war. Die sind versklavt gewesen, die waren in Knechtschaft. Im Land, da war nicht genug. Das ist das Land, wo viele Christen leben. Nicht genug. Die waren Sklaven Pharaos, Sklaven des Systems, Sklaven von der Bank. Sklaven von dem, Sklaven von dem. Die sind nur in der Sklaverei und müssen Ziegel produzieren, einer wie der andere. Gott muss uns befreien aus dem Land nicht genug. Ägyptenland nicht genug. Gott wollte sie in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt, wo Überfluss ist, Land des Überflusses. Er wollte, dass sie in ein Land kommen, wo mehr als genug ist. Geschwister, unser christliches Leben muss woanders enden. Nicht im Land nicht genug oder grad genug, sondern im Land, wo es mehr als genug ist. Ich meine nicht Wohlstandsevangelium. Ich meine ganz was anderes. Die Fülle im Herrn, so dass wir sagen können, mir ist wohl in dem Herrn. Der Mann, der das Lied geschrieben hat, wenn Friede mit Gott, der hat alles verloren, seine ganze Familie. Und dann schreibt er das Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Der lebte im Land des Überflusses, im Land mehr als genug. dass man verlieren kann und dass man sich nicht aufgibt. Und dort sollten wir hinkommen, dort sollten wir sein, ja, in seiner Herrlichkeit leben. Und als sie anfingen, im Land zu leben, mehr als genug, weißt du, da, sie waren unterwegs, aber da gab es Kämpfe, da gab es Anfechtungen, da gab es 5 Könige, die besiegt werden sollten, wäre eine Predigt für sich selbst, diese 5 Könige. Aber um dorthin zu kommen, mussten sie durch das Land gerade genug durch die Wüste gehen. Ja, gerade genug. Du weißt, sie mussten jeden Tag rausgehen und ihr Manna auflesen, jeden Tag zum Wasserfall gehen und Wasser schöpfen. Sie hatten gerade genug für heute, aber nicht für morgen und übermorgen. Gerade genug. Sie konnten das Manna nicht aufbewahren, und wenn sie das Manna aufbewahren wollten, kamen Würmer, Motten oder was auch immer ist, es verrottete alles. Schau, sie haben Manna gehabt, Brot vom Himmel, aber gerade genug. Und so viele Christen, Geschwister, leben im Land gerade genug, in der Wüste, gerade genug für heute. Oh Herr, danke dir dafür, für heute. Aber Gott möchte, dass wir einen Überfluss haben, ja, dass wir sogar anderen abgeben können. Segen ist, wenn es überfließt, wenn es zu viel ist, dass du sagst, ich kann das alles nicht verarbeiten, das muss ich abgeben, das müssen andere noch mitverarbeiten. Dass wir so wie beim Fischfang dort auf dem See Genezareth, dass wir plötzlich andere rufen müssen, kommt, helft uns herüber, kommt und helft uns, der Fischfang ist zu groß, wir schaffen es nicht, ans Land zu bringen, die ganzen Fische. Ja, das ist Leben im Überfluss. Ich werde nie vergessen, wir hatten in der Friedrichstraße eine schöne Versammlung. Der Herr war da und er war ein bisschen ein korpulenter Herr. Und der hebt die Hände auf, Knöpfe platzten schon bei seinem Hemd, hebt die Hände auf. Oh Gott, ich kann es nicht mehr, hör auf zu segnen. Ich kann es nicht mehr. Also, der hat die Herrlichkeit Gottes erlebt, dass er Gott gebeten hat, Herr, hör auf zu segnen, ich platze. Wann hast du sowas erlebt in deinem persönlichen Leben? Nicht gerade genug. Ich habe gerade geschafft. Halleluja. Das ist der Bereich, ja, wo alle meine Bedürfnisse erfüllt werden. Gerade genug. Ja, das ist ein schöner Zustand. Sie hatten Schutz. Sie hatten Essen und Wasser. Und die Wolkensäule war da. Sie hatten Kleider, die nicht abgenutzt wurden. Die Klamotten sind gesegnet worden. Sie hatten genug, um durchzukommen. Aber sie waren nicht in dem Land, wo der Herr gesagt hat, mehr als genug. Und es ist ein großer Unterschied für mich heute Abend. Ja, Gott will das Beste, das Allerbeste, dass du mehr als genug hast. Einige Christen sind aus dem Armut gerade rausgekommen. Ja, sie haben gerade, ja, Ägypten hinter sich gelassen, die Sklaverei hinter sich gelassen. Sie haben gerade genug. Oh, danke, Herr. Da singen sie und wedeln wie die Miriam am Roten Meer. Mit Mann und Ross und Wagen hat der Herr sie geschlagen, weil Gott ihnen geholfen hat. Aber sie sind noch nicht im Überfluss. Sie denken, dass sie schon wohlhabend sind. Ach, wir sind so reich. Viele Leute wissen gar nicht, was Reichtum ist. Ich will nur ein Beispiel sagen, ich bin in Jugoslawien, damals noch unter Tito. Da sind wir in der Gegend von Kikinda. Und da besuchen wir eine Familie mit mehreren Kindern. Die haben nur ein Glas Wasser, also nur ein Glas für die ganze Familie. Und dann haben sie ein bisschen Speck auf dem Tisch, ein paar Essiggurken und ein Kantenbrot. Und dann steht der Vater, und er dankt Gott, Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Ich habe in meinem Herzen gedacht, Bruder, du bist nicht in Deutschland. Du weißt gar nicht, was wir in Deutschland alles haben. Verstehst du? Nicht nur ein bisschen Speck, ein paar Essiggurken und ein Kantenbrot und einen Becher kalten Wassers. Und so viele Christen wissen nicht, dass wir reich sein können in Gott, dass wir im Überfluss leben können. Gott möchte, dass wir aus dem Bereich der Not herauskommen und dann durch die Wüste durchgehen und so weiter und dann Wohlstand erleben, dass wir sagen, Gott, du hast versorgst mich mit allem und du machst mich so reich. Wir sind arm, aber wir machen noch viele andere reich, so wie Apostel Paulus. Wir sind gesegnet und wir können auch den anderen den Segen abgeben. Wir sind so gesund, dass wir sogar anderen helfen können, auf die Beine zu kommen. Das ist es. Verstehe mich richtig. Gott will, dass wir Kanaan erreichen und nicht in der Wüste verrecken. Gott will, dass wir das verheißene Land erreichen, den Himmel erreichen. in Leid, dass wir so getrost und so gelassen sind. Ach, ja, ich habe mehr als genug. Wenn ich so ältere Geschwister, die im Herrn sind, mit Gott wandeln und leben, manchmal so besucht habe, heutzutage findest du kaum solche Leute noch. Aber früher hat man das gerne noch gefunden, so ältere Geschwister. Also da stehen sie und sagen, ich danke Gott, dass ich aufstehen kann, dass ich meine Arbeit noch machen kann. Und ich bin so glücklich, verstehst du, so glücklich, dass ich das machen kann. Heutzutage, da jammern sie und sind unglücklich, todunglücklich. Aber ja, die Leute wissen nicht, was wahres Glück ist, was wahre Erlösung ist. Sie haben die Seligkeit noch nicht erreicht. Lies mal die Seligpreisungen. Ja, selig sind die geistig arm sind, die nichts haben. Ihnen gehört der Himmel. Das kannst du den Leuten gar nicht erzählen heutzutage. Ja, wo sind wir, dass wir sagen können, ich bin wirklich wunschlos glücklich. Ich habe mehr als genug. Wunschlos glücklich. Herr, hier ist gut sein. Das konnten die Aposteln sagen, als sie auf dem Berg der Verklärung waren. Und wir müssen in der Phase der Verklärung hineinkommen, wo wir sagen können, egal wo wir sind, Herr, hier ist gut sein. Ich will gleich eine Hütte dir bauen. Moses eine Hütte. Und mir ist auch selbst noch eine Hütte bauen. Herr, hier ist gut sein. Auch wenn du nichts hast. Auch wenn du nichts bist. Herr, hier ist gut sein. Also diesen inneren Frieden zu haben. Wo wir nach göttlichen Maßstäben leben, in göttlicher Gesundheit, im göttlichen Wohlstand. Herr, hier ist gut sein. Oh, hier ist gut sein, Herr. Halleluja. Wo wir in der Herrlichkeit wandeln, finde ich so Leute, ja, die Mangel haben, oder Hartz IV. Ich denke nur an eine Familie, Hartz IV, und da schimpfen sie, ja, wir haben nicht viel und so weiter. Wir sollen dankbar und froh sein, dass es Hartz IV gibt. Verstehst du, dass wir diese Sozialeinrichtungen haben? Die meisten Leute wissen gar nicht, wie es in Afrika aussieht oder woanders in der dritten Welt, wo diese Dinge nicht gibt. Wir sind so reich gesegnet. Hartz IV. Keiner muss hungern bei uns. Keiner muss darben. Ja, mir ist wohl. Ja, wir sind versorgt, soweit wie es geht. Wir sollen Gott danken für unsere Regierung. Ja, auch wenn sie nicht perfekt ist und wenn sie Fehler macht. Wir sollten Gott danken, dass wir so viel haben. Ich bin dankbar, dass unsere Infrastruktur stimmt. Auch wenn es Probleme und, ja, gibt. Der Teufel hält gerne die Menschen in der Wüste auf. Ja, gerade genug. Oh, weiß ich, kann nichts machen, bin gebunden. Und der Teufel gibt nur Wasser und Brot. Oder Brot und Spiele. So wie in alten Rom. Durch fromme Unterhaltung. Halleluja und so weiter. Aber Gott will uns mehr geben als nur fromme Unterhaltung, Brot und Spiele. Viele Menschen sind Gefangene Satans, sonst merken es nicht, sind im Machtbereich Satans. Und wir wollen ins Land der Fülle kommen, des Überfluss kommen. Aber da müssen wir den Jordan passieren. Mann, oh Mann, oh Mann. Wieder durchs Wasser gehen. Ja, wieder durchs Wasser gehen. Und ja, nimm ein das gute Land. So singen wir auch in manchen Kursen, aber das wird nur gesungen, aber geglaubt und getan wird es nicht. Verbringe nicht die ganze Zeit, um nachzudenken, wie bezahle ich meine Rechnungen, wie bleibe ich gesund, wo gibt es gute Nahrung und was weiß ich. Investiere viel mehr Zeit im Herrn, investiere dein Geld im Reich Gottes, investiere dein Leben im Sein mit Gott, mit Wandeln mit dem Herrn. Ja, eine Minute in der Gegenwart Gottes ist ein großer Segen. David sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist gleich 1000 Tage. Wir verlängern unser Leben. Ja, investiere in deine Ewigkeit. Verlasse das Land, ja, wo es nur gerade genug ist. Und betritt das Land, wo mehr als genug ist. Halleluja. Und erst dort bist du am Ziel. Mehr ist genug. Aber in diesem Land, hör mal, was ich dir sagen darf, da gibt es Riesen, feste Städte, da gibt es Probleme. Aber in diesem Land ist Milch und Honig versprochen. Und in diesem Land wirst du mehr als genug haben. Du wirst deinen eigenen Feigenbaum haben, deinen eigenen Weinstock. Das ist eine Botschaft für sich selbst. Wer jetzt eine andere predigt, könnte wieder so einen Zweig nehmen. Für meine Botschaft, aber ja, du bist unter deinem Feigenbaum, unter deinem Weinstock. Deine Frucht, Das, was du erarbeitet hast, das darfst du genießen und das darfst du noch andere einladen. Komm, wir haben hier jetzt ein Fest miteinander. Und es muss genug sein, also nur für einen Tag oder von einem Tag zum anderen. Wir sollen ein erfülltes Leben leben und andere sogar an unserer Freude beteiligen. Fange an, dort zu leben, wo es mehr als genug gibt, dass du abgeben kannst. Und ein Zeichen, dass du gesegnet bist, ist, wenn du abgeben kannst, wenn du dich verschenken kannst, wenn du nicht verkaufen musst. Nein, verschenken, weitergeben. Und das Weitergeben ist eine Freude, verstehst du, ein Vergnügen, jemanden glücklich zu machen. Das ist, wie wir gesegnet sind, mehr als genug. So viele Menschen haben gerade genug, ja, von ihrem alten, bisherigen Leben. Oh Gott, wenn das Leben nur vorbeigehen würde. Sie sehen keinen Sinn in der Wüste. Da gehen wir nur im Kreis, da tippelt man und tippelt man und tippelt man und so weiter. Wir arbeiten nur, um Geld zu verdienen und über die Runden zu kommen. Viele stehen am Ende ihres Lebens und fragen, war das wirklich mein Leben? Erlösung ist mehr, als sich nur zu plagen, gerade so durchzukommen. Oder was weiß ich, Erlösung ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Erlösung. Dass du nichts hast und Gott lobst und preist für nichts. Aber das kannst du den Leuten nicht erzählen heutzutage. Die meisten Christen sterben in der Wüste und sie erreichen nicht das gelobte Land. Schau doch den Hiob. Schau doch den Hiob. Der hatte alles. Noch ganz schnell. Er hatte all die Dinge, die sich die meisten Leute wünschen. Ein Stall voller Viecher und Tiere. Ja, Söhne und Töchter hat er gehabt. Und dann schlug eine Tragödie nach der anderen ein, wie ein Blitz. Und die Hirten hat er verloren. Seine Diener, seine Kinder, seine Knechte hat er verloren. Sogar die Unterstützung seiner Frau. Sogar seine Gesundheit. Sogar das Mitgefühl seiner Freunde. Er hat alles verloren. Und sein Leben bestand aus lauter schlechten Nachrichten. Und die ließen nicht mehr nach. Und hör mal, ja, sie kamen und kamen und kamen und sie hörten gar nicht mehr auf. Und die Probleme wurden immer größer und massiver. Und dann irgendwo, wenn du dann dieses Buch weiterliest, dann macht er einen Schreier. Genug ist genug. Genug ist genug. Verstehst du? Und auch du solltest diese Erfahrung machen. Bis hierher, hier sollen sich deine Wellen legen. Genug ist genug. Nicht nur, dass ich gerade genug habe im Land. Verstehst du, das hat der Hiob in der Wüste erlebt, obwohl er nicht in der Wüste war. Er war vielleicht auch Beduine. Ja, aber egal. Ja, und immer wieder. Genug ist genug. Du musst den Teufel stoppen. Du musst dich hinstellen auf deine Hinterfüße und sagen, genug ist genug. Frau, genug ist genug. Teufel, genug ist genug. Was es auch immer ist. Er vertraute Gott. Und weißt du, was da passiert? Als er sagte, genug ist genug, hat Gott sein Schicksal gewendet. Ja, aber das war der Hiob. Das ist ja nur literarisches Werk. Ja, das ist für mich eine Wahrheit. Wir sollen auftreten im Namen Gottes. Genug ist genug. Und Gott hat mir gezeigt, wir sollen nicht stehen bleiben irgendwo, dass wir über das Erreichte uns freuen. Was mich zum Herrn geführt hat, was mich in meinem geistlichen Leben weitergeführt hat, war ein Gedanke, eine Motivation. Ist das wirklich alles? Ich habe alles gehabt als junger Mann. Autos, Mädels, Geld. Und dann habe ich mich gefragt, ist das wirklich genug? Ist das wirklich alles? Dann war ich Christ. Hat auch so vieles mit Gott erlebt. Und dann habe ich ständig mich gefragt, ist das wirklich alles? Fang an, suchend und hungrig zu werden und frag dich immer wieder, ist das wirklich alles? Nicht, dass ich ergriffen habe. Ich suche nach und strebe nach dem vorgestreckten Ziel. Und ich erlebe, wie Gott jeden Tag mir Gnade und Kraft schenkt und dass die Dinge mir zum Besten dienen. Und gestern habe ich die Predigt gesagt, ja, wie ein Wellenreiter, von einer Welle nach der anderen, eines vorbei und ich lasse sie vorbeigehen und ich jammer nicht und ich weine nicht darüber und klage nicht darüber. Genug ist genug. Und wir sollen aufhören, wenn es am besten schmeckt. Genug ist genug. Ja. Und dann rappelte ich mich wieder hoch und dieser Hiob rappelte sich auch hoch und er bekam das Doppelte zurück. Also er sagte, genug ist genug. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist eine Verheißung. Gott will dich verfolgen. Wenn Gott für uns arbeitet, kommt immer was Gutes dabei raus. Auch aus dem, was alles so passiert ist, was nicht genug war. Aus deinem Scheitern, deinen Misserfolgen, deinen Niederlagen. Immer wieder kommt was raus. Und ich bin so Gott dankbar, dass aus meinen Fehlern so viel Gutes rausgekommen ist. Ich dachte, es wäre ja, Versagen, aber es war kein Versagen. Gott hat es umgedreht und auf den Kopf gestellt. Weil Gott daran arbeitet, weil Gott an mir arbeitet. Und Gott nimmt das Negative und macht zum Positiven. Aus Minus macht er Plus. Römer 8, 28. Denk an diese Geschichte. Gott macht aus allem in unserem Leben das Beste. Aus Scheitern macht er Triumph. Aus Niederlagen macht er Siege. Halleluja. Deshalb solltest du über die Niederlagen danken. Lieber Heiland, das ist dein Potenzial. Das ist dein Projekt. Das ist deine Sache. Meine Niederlagen, meine Schwachheiten, meine Kämpfe und so weiter, meine Tiefen. Aus meinen Tiefen machst du meine Höhen. Je tiefer du runtergehst, desto höher kommst du rauf. Aus deinen Demütigungen macht er Erhöhungen. Aus deinen Kränkungen macht er Heilungen. Aus deinen Schwachheiten macht er Stärken. Halleluja. Er benutzt unsere Probleme zur Verherrlichung seines Namens. Das hat er gemacht. Halleluja. Genug ist genug. Halleluja. Gott, du hast gute Gedanken über unser Leben. Und du willst, dass es uns gut geht. Ja, dass wir mehr als genug haben. Herr, wir sollen dieses Land erreichen. Wir sollen den Jordan passieren. Wir gehen weiter. Wir bleiben nicht stehen. Du hast uns ein Leben der Fülle versprochen. Eine fantastische Zukunft. Ja, du wirst bei uns alle Tage bis an der Weltende. Vater, wir treten mit dir in ein Tauschgeschäft ein und wir geben all das Negative, was ich darüber gesprochen habe heute, dir ab. Und Herr, du gibst uns das Positive in unserem Leben zurück. Du verwandelst uns, du vergoldest, Herr, unser Staub, unser Dreck und du machst was Wunderbares. Du nimmst unser Minus und du machst jetzt ein Plus in unserem Leben, dein Plus, durch das Kreuz Jesu Christi, Halleluja, ist es möglich. Und das Beste ist gerade genug, nicht nur für dich, sondern auch für uns als Kinder Gottes. Und ich segne alle meine Hörer, die jetzt diese Predigt gehört haben und noch hören werden. Herr, lass ein Steppenbrand durch das Land gehen, dass Menschen wirklich gesegnet sind und dass sie Überfluss haben. Ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Friede und Freude im Heiligen Geist, das ist das wahre Glück, der wahre Wohlstand, der wahre Segen, dass wir Menschen abgeben können. Wir sind arm und wir machen doch viele reich. In Jesu Namen. Amen.